Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast der wunderbare Arthur Landwehr. Langjähriger USA-Korrespondent, Bestsellerautor und brillanter Beobachter der amerikanischen Seele. Zölle, Abschiebungen, Länder annektieren, der Golf von Amerika. Was ist eigentlich los da drüben? Und noch viel wichtiger, was droht uns? Warum wählen Millionen Amerikaner erneut Donald Trump? Obwohl sie genau wissen, wer er ist, welche Ängste, welche Hoffnungen und welche Überzeugungen treibt diese Menschen an und was hat das alles mit uns zu tun? Diese Episode ist mehr als eine Analyse. Sie ist ein Weckruf für uns selbst und Arthur gibt uns unfassbare Einblicke in die amerikanische Seele und was das alles auch für uns bedeutet. Und bevor es jetzt losgeht, eine ganz kurze Sache noch. Du weißt ja, mein Ziel ist es, das Hörerlebnis von Inspirieren Anders ständig besser zu machen und gleichzeitig den Podcast kostenlos und für alle verfügbar zu halten. Und dafür brauche ich jetzt deine Hilfe. Ich brauche nämlich deine Meinung. Jetzt zählt's also. Unter dieser Folge in der Beschreibung findest du einen Link zu einer Umfrage. Dauert nur ein paar Minuten und hilft mir und dem Podcast enorm weiter zu verstehen, was ihr wollt. Das ist deine Chance, ja, den Podcast aktiv mitzugestalten. Und gleichzeitig mir natürlich ein riesen Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Also, geh in die Folgenbeschreibung, da ist der Link ganz oben. Klick drauf, nimm an der Umfrage teil und ich danke dir von ganzem Herzen. Und jetzt, meine Damen und Herren, Arthur Landwehr. Arthur, schön, dass du da bist, aber was zur Hölle ist da eigentlich gerade los in den USA? Der Partner Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg irgendwie, an den wir uns so fest gebunden haben, dreht irgendwie komplett durch aus deutscher Sicht oder zumindest das, was in den Medien so berichtet wird. Die Aktienmärkte brechen ein, irgendwelche Gesetze aus dem 17. Jahrhundert werden zum Abschieben rangezogen. Was ist denn da los? Über einen großen Teich.
Naja, das Einfachste, was man sagen kann, was los ist, ist Donald Trump. Und Donald Trump ist einer, der sich nicht an die tradierten politischen Regeln hält, sondern der sagt, ich gehe hier mit anderen Regeln, mit anderen Mechanismen an das ran, was den amerikanischen Staat ausmacht. Und zwar, so wird er das immer formulieren, um Amerika nach vorne zu bringen, um Amerika zu helfen, um Amerika zu einem besseren Land zu machen und die Amerikaner wohlhabender zu machen. Das ist mein Ziel. Und da muss man die traditionellen Werte eben hinter sich lassen. Das ist da los.
Aber es passiert ja wirklich sehr viel, also aus unserer deutschen Medienbubble heraus ist ja eigentlich erstmal alles schlecht, was da passiert. Ja. Also es ist erstmal alles, genau. Alles eigentlich schlecht, was er da macht, oder?
Ja, das ist so, wie wir das wahrnehmen. Warum? Weil wir unsere eigene Perspektive haben, weil wir immer blicken aus unseren eigenen Erfahrungen und auch mit unseren eigenen Interessen. Aber jetzt muss man sich doch mal, um die Perspektive zu wechseln, eines klar machen. Wenn wir mal zurückblicken auf diesen 5. November 2024, also Tag der Wahl. Am Abend war etwas mehr als die Hälfte der Amerikaner, die zur Wahl gegangen sind, sehr, sehr glücklich. Weil etwas mehr als die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner haben Donald Trump gewählt. Und zwar in vollem Bewusstsein. Ne? Denn sie hatten ihn ja schon mal 4 Jahre erlebt und sie wollten genau ihn. Und sie waren glücklich, weil sie sagen, heute Abend haben wir dafür gesorgt, dass Donald Trump zurück ins Weiße Haus kommt. Und jetzt wird mein Leben besser. Das ist die Perspektive von der Mehrheit der Amerikaner. Und wenn man jetzt schaut, gut 80 Tage ist er im Amt, dann sind die Zustimmungswerte ein kleines bisschen runtergegangen, aber nicht wesentlich. Das heißt, immer noch ein ganz, ganz großer Teil der Amerikanerinnen und Amerikaner ist sehr einverstanden mit dem, was er tut. Und das ist etwas, was mich auch immer interessiert hat. Das ist das, worüber ich geschrieben habe. Wer sind diese Menschen, die ihn wählen? Das waren immerhin 77 Millionen beim letzten Mal, bei dieser Wahl, die ihn gewählt haben. Und dieses alte Narrativ, das wir auch bei uns in den Medien immer wiederholt finden, nämlich das sind ältere, weiße, schlecht ausgebildete, ärmere Männer auf dem Land, das stimmte schon nur 2016 nicht. Aber das stimmt 2024, 2025 erst recht nicht. Na, wenn man mal schaut, wer sind die Leute, die ihn gewählt haben? Ja, Weiße in der Mehrheit, aber auch zum Beispiel sehr viele Latinos, also Amerikaner mit südamerikanischen Wurzeln, und da vor allen Dingen die Männer, haben ihn mit großer Mehrheit gewählt. Die weißen Frauen, man hat immer gesagt, niemals wird eine Frau einen Sexisten wie einen Donald Trump wählen. Die Mehrheit der weißen Frauen hat ihn gewählt. Und wenn man alle Frauen nimmt, auch die Latinas, auch die Afroamerikanerinnen und die Asiatinnen, dann ist es fast die Hälfte der Frauen, die sagt, ist mir egal. Und ich habe ja mit ganz vielen gesprochen, auch in den ganzen Jahren, in denen ich da war, und die dann gesagt haben, ja, ja, schrecklicher Typ. Ich mag ihn nicht. Ich finde ihn furchtbar. Aber ich wähle ihn. Ich wähle ihn, weil er liefert. Ich wähle ihn, weil er seine Versprechen hält. So, das sind so zwei Gruppen. Aber jetzt nehmen wir ein paar ganz andere. Eine Gruppe sind die Menschen in den Vorstädten, also die auf dem Land. Ja, zwei Drittel auf dem Land haben Donald Trump gewählt. Aber beim ersten Mal war es noch so, dass in den Vorstädten und in den großen Metropolen die Leute demokratisch gewählt haben. In den Metropolen wie Los Angeles, New York und Washington und San Francisco und so ist immer noch die Mehrheit demokratisch. Aber in den Vorstädten, also da muss man sich so vorstellen, das kennen wir ja alle vom Fernsehen, ne? Diese großen, die langen Straßen, lauter gleiche Einfamilienhäuser, alle haben eine Einfahrt zur Garage und da ist ein Basketballkorb davor, ja? Diese Dinger. Das sind die Leute, die morgens mit dem Auto oder der U-Bahn in die Stadt fahren, um zu arbeiten, und die kommen abends nach Hause und dann unterhalten sie sich darüber, ob das Geld noch reicht, das sie verdienen, weil alles so teuer geworden ist. Und ob sie noch das Geld haben, um ihre Kinder zur Schule und zur Universität zu schicken. Ob der Aktienmarkt so sein wird, dass ihre Altersversorgung reicht. Das ist das, wovor die Angst haben. Die haben Angst, abzusteigen. Dieses mühsam erarbeitete Mittelschichtsdasein, das zu verlieren. So, und dann gibt es noch eine andere Gruppe, das war ganz überraschend, aber dann am Ende doch nicht. Die jungen Leute, unter 30, haben mehrheitlich, nicht mehrheitlich, aber zu einem ganz großen Teil Donald Trump gewählt. Und die weißen jungen Männer, die haben mehrheitlich Donald Trump gewählt. Und dafür gibt es eine Antwort, warum. Nämlich, du kannst es dir so vorstellen, stell dir einen 25-jährigen weißen Mann vor, der gerade einen Master in Betriebswirtschaft gemacht hat. Und der möchte jetzt Karriere machen. Und dann stellt er fest, er trifft zuerst auf eine Quotenregelung für Frauen und er fällt durch. Dann trifft er auf eine Quotenregelung für nicht weiße Ethnien und er fällt durch. Und dann trifft er auf eine Quotenregelung für nicht heterosexuelle Orientierungen. Und dann hat er zwei Möglichkeiten. Er kann sagen, oh, ja, das ist halt so, so ist das Leben und das ist mein kleiner Beitrag zu einer gerechteren Gesellschaft. Oder er sagt, ich wähle Donald Trump. Und er wählt Donald Trump und am ersten Tag der Amtszeit hält Donald Trump sein Versprechen und schafft die Gleichstellungsbeauftragten im ganzen Land ab. Und zwar nicht nur dort. Das wirkt ja inzwischen bis nach Deutschland, bis in die Schweiz, bis nach ganz Europa.
Ja, auf viele Unternehmen auch, ne?
Ja, natürlich. Also die Unternehmen haben sofort verstanden, wenn sie das weitermachen mit Gleichstellungsprogrammen, dann verlieren sie ihren Zugang zum amerikanischen Markt, soweit die Regierung betroffen ist. Also das hat sofort gewirkt. Die Versprechen erfüllt. Und wenn man das mal alles zusammennimmt, wer hat Donald Trump gewählt? Dann ist es die arbeitende Mittelschicht. Das sind die jungen Leute, die Angst haben, dass sie das, was ihre Eltern mal erarbeitet haben, nicht mehr erreichen können. Muss ich mir vorstellen, 60% der jungen Leute in Amerika erreichen nicht mehr das Einkommen ihrer Eltern.
Wow.
Ja. Das heißt, die sagen, das, was die Demokraten gemacht haben, das, was Globalisierung mit uns gemacht hat, das, was die wirtschaftliche Entwicklung über die letzten Jahrzehnte mit uns gemacht hat, das bringt mich an den Rand. Dann die Latinos, das sind gerade die Männer, das sind die, die gekommen sind und gesagt haben, bin nach Amerika gekommen, ich habe mir eine Existenz aufgebaut, ich arbeite hart, ich bin sehr, sehr diszipliniert und vielleicht bin ich auch Amerikaner geworden. Und ich möchte, dass das erhalten bleibt. Ich möchte, dass es wieder Jobs gibt, auf die ich stolz sein kann. Und das ist das, was die Menschen wollen. Und da haben sie einen Donald Trump gewählt, weil sie ihm das zutrauen. Und nicht einer Kamala Harris, weil sie ihr das nämlich nicht zutrauen.
Weil sie quasi dafür steht, was in der Vergangenheit schon passiert ist und was in der Vergangenheit schon versprochen wurde, aber nie so richtig eingehalten wurde.
Ja, sie steht vor allen Dingen, und das gilt nicht nur für sie, sondern für die Demokraten insgesamt, für ein urbanes Milieu, für die Gedanken und Ideen, die an den Hochschulen entwickelt werden, für Identitätspolitik, für das, was man so Wokes Amerika nennt. Dafür steht eine Kamala Harris. Aber die Demokraten insgesamt haben die arbeitende Mittelschicht verloren. Weil die haben sich irgendwann entschieden, die Partei der unterrepräsentierten Gruppen, der Minderheiten und vor allen Dingen der urbanen Milieus zu werden. Und wenn man mal schaut, fast die Hälfte der Gewerkschafter haben Donald Trump gewählt. Das hätte man sich früher niemals vorstellen können, dass ein Gewerkschafter hingeht und republikanisch wählt. Die Republikaner waren doch immer die Partei des Kapitals, die Partei der Wohlhabenden, die Partei des freien Handels. Und jetzt kommt ein Donald Trump und sagt, nein, ich will Zölle. Und die Leute finden das gut mit den Zöllen. Sie finden das ganz toll.
Ja, ganz kurz vielleicht noch eine Einordnungsfrage. Haben die Leute Donald Trump gewählt oder haben sie die Republikaner gewählt?
Sie haben hier eindeutig Donald Trump gewählt. Und sie haben gleichzeitig die Demokraten abgewählt, weil sie die Demokraten nicht mehr als eine Partei sehen und empfinden, die sich für sie und ihre Probleme interessieren. Das ist eine Partei, die eben zu einer Partei der Städte geworden ist und nicht mehr für eine Partei der arbeitenden Bevölkerung, nicht für eine Partei der Menschen auf dem Land. Und jetzt muss man sich mal klar machen, was für eine Erfahrung die Menschen außerhalb der großen Städte gemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Durch Globalisierung. Millionen Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Die Leute haben alle Jobs, aber die Jobs in den Fabriken sind verloren gegangen. Das, wofür auch dieser amerikanische Mythos steht, nämlich du lernst was in der Schule, du musst keinen Hochschulabschluss haben, du musst nicht auf der Uni gewesen sein, aber du fängst in der Fabrik an, am Band, und dann bist du gut und du bist fleißig und dann kannst du aufsteigen bis ins mittlere Management. Also wenn man das so will, du fängst an im Blaumann und in Rente gehst du mit einem Anzug und weißem Hemd. Das war die alte Vorstellung. Diese Fabriken sind nicht mehr da. Die Fabriken sind in Mexiko. Die Waren kommen aus Vietnam, aus China, aus Bangladesch, aus Osteuropa, dort, wo man billiger produzieren kann. Natürlich hat die Globalisierung, sind auch viele neue Jobs entstanden, aber nicht auf dem Land. Das sind die Jobs in der Stadt, das sind die Jobs bei Apple, das sind die bei Amazon, und zwar in der Verwaltung und nicht bei denen, die am Ende die Pakete austragen. Aber das sind die Jobs, die übrig geblieben sind, Pakete austragen, das sind die Jobs, die übrig geblieben sind auf dem Land. Und das ist die Erfahrung, die sie gemacht haben und die sie sehen, dass die Demokraten sich nicht dafür interessieren. Jetzt kommt Donald Trump und der sagt, ich kümmere mich um euch. Ich sorge dafür, dass die Fabriken zurückkommen, weil das ist alles falsch gemacht worden. Und dass er das ernst meint, hat er während seiner ersten Amtszeit schon bewiesen. Da ging es um NAFTA, North American Free Trade Agreement, also das Freihandelsabkommen Mexiko, Kanada, USA. Und viele halten das für die Mutter allen Übels, ja? Wenn es darum geht, weil allein nach 1995, nachdem Bill Clinton das unterschrieben hat, sind 90.000 Fabriken nach Mexiko verlagert worden. Und jetzt kommt Donald Trump und hat das erstmal gekündigt und neu verhandelt. Da ist nicht viel bei rausgekommen, aber es gibt ein neues und die Leute sehen, er meint es ernst.
Er macht zumindest was.
Er macht was, er liefert. Er ist derjenige, der zupackt. Und jetzt verspricht er, dass er sagt, ich erhöhe die Zölle für alles, was in unser Land importiert wird. Das mache ich sehr teuer. Und ich sorge gleichzeitig dafür, dass alle, die bei uns investieren, und die bei uns produzieren, sehr, sehr niedrige Steuern bezahlen. Und das wird die Fabriken zu uns zurückholen. Wird das funktionieren? Schwer zu sagen. Also bis zum gewissen Grad bestimmt. Aber natürlich nicht, indem es Millionen von Arbeitsplätzen zurückholt. Das nicht. Aber die Leute sehen, er tut was dafür. Und sie halten sich an diesem Strohhalm. Und sie vertrauen ihm an der Stelle. Und sagen, er wird es machen. Er wird es schaffen. Er ist der Einzige, der das auch verspricht. Und ist der Einzige, der ein Konzept dafür hat. Und die Demokraten nicht.
Hey, ganz kurze Unterbrechung nur. Du weißt ja, mein Ziel ist es, das Hörerlebnis von Inspirieren Anders ständig besser zu machen. Und gleichzeitig den Podcast kostenlos und für alle verfügbar zu halten. Und dafür brauche ich jetzt deine Hilfe. Ich brauche nämlich deine Meinung. Jetzt zählt's also. Unter dieser Folge in der Beschreibung findest du einen Link zu einer Umfrage. Dauert nur ein paar Minuten und hilft mir und dem Podcast enorm weiter zu verstehen, was ihr wollt. Das ist deine Chance, ja, den Podcast aktiv mitzugestalten. Und gleichzeitig mir natürlich ein riesen Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Also, geh in die Folgenbeschreibung, da ist der Link ganz oben, klick drauf, nimm an der Umfrage teil und ich danke dir von ganzem Herzen. Und jetzt zurück zur Folge. Egal wie schlecht das Konzept ist in dem Sinne.
Ja, das ist natürlich die Frage, ist es ein schlechtes Konzept? Also, wenn man jetzt mal schaut nach den ersten Tagen, nachdem er die Zölle eingeführt hat und sind die Börsen eingebrochen, weil die meisten Ökonomen dem nicht vertrauen und sagen, das führt eher zu einem Handelskrieg und der Handelskrieg ist immer schlecht für alle. Aber er behauptet, und an der Stelle vertrauen ihm wahrscheinlich noch Leute, man muss gucken, wie lange, dass sie sagen, ja, das ist eine Durststrecke, durch die müssen wir wahrscheinlich durch. Aber am Ende des Tages wird es funktionieren. Und dass das funktionieren kann, hat übrigens Joe Biden schon bewiesen. Weil so weit entfernt ist er ja gar nicht. Dieser Inflation Reduction Act von Joe Biden. Da ging es vor allen Dingen um die Transformation der amerikanischen Wirtschaft hin zu klimafreundlicher Energieproduktion und so weiter. Eine riesige Summe. 400 Milliarden Dollar, die Joe Biden dem Kongress aus den Rippen geleiert hatte. Und dann hat er angefangen und hat gesagt, das kriegt ihr, aber nur, wenn ihr in den USA produziert. Das Gleiche gilt für das Infrastrukturpaket, das auch Joe Biden verabschiedet hat mit dem Kongress. 1.000 Milliarden. 1.000 Milliarden. Und das Geld bekommst du nur, wenn du eine amerikanische Brücke baust. Also das geht Zuschüsse, um Brücken zu bauen. Dann bekommst du den Zuschuss nur, wenn du amerikanischen Stahl verwendest. Wenn du den Stahl aus dem Ausland holst, kriegst du den Zuschuss nicht. Und jetzt muss man, was ist passiert in diesen letzten 3 Jahren, seit diese beiden Programme da sind? Es gibt einen Begriff, das nennt sich Greenfield Investment. Das ist, wenn man im Ausland investiert, aber nicht sich einkauft in ein bestehendes Unternehmen, sondern wenn man auf der grünen Wiese eine neue Fabrik baut, um irgendwo zu produzieren. In diesen 4 Jahren, nehmen wir mal insgesamt, die 4 Jahre, in denen Joe Biden Präsident war, hat sich die Zahl der Greenfield Investments in den USA verdoppelt. Durch diese Programme, niedrige Steuern für alle, die investieren und Subventionen. Und in Deutschland hat sich die Zahl halbiert. Ja, also wir haben dieses Programm nicht mit Bau in Deutschland. Aber vor allen Dingen sind deutsche Unternehmen, die in die USA exportiert haben, da sind so viele, die gesagt haben, das lohnt sich nicht mehr. Ich bin nicht mehr konkurrenzfähig. Ich muss in die USA gehen, um dort zu produzieren und haben das gemacht. Und jetzt kommt Donald Trump. Und das ist Bidenomics und Steroids. Ja?
Ja.
So, das ist das Modell. Wird es funktionieren? Keine Ahnung. Aber die Menschen vertrauen ihm jetzt erst einmal. Das kann sich schnell umkippen, wenn jetzt die Börsen weiter in den Keller rauschen und die Leute damit letztlich ihre Altersversorgung verlieren. Es kann ganz schnell nach hinten losgehen, wenn die Inflation nach oben geht, die Waren teurer werden, alles das. Aber noch vertrauen Sie. Jetzt warten wir auf die ersten Umfrageergebnisse, das dauert noch ein paar Tage.
Ja, ich meine, 100 Tage im Amt ist ja immer so ein Meilenstein, der dann immer irgendwie erreicht wird, wo es dann nochmal gemessen wird und so Umfragen dann rumkommen. Aber generell, Das ist ja auch, also ich habe vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen mit vielen Politikern auch gesprochen zur Bundestagswahl in Deutschland. Und da ging es eben auch um diese Abwanderung von Unternehmen ins Ausland in Deutschland. Das ist ja auch ein Riesenproblem bei uns.
Absolut.
Ja? Wo man sagt, naja, in Deutschland ist man einfach nicht mehr konkurrenzfähig, wenn man hier produziert, oder man wird auch nicht gut genug subventioniert und gefördert, und man hat Top-Unis und super gebildete Leute, und die Startups werden aber halt woanders gegründet, ne, mit den guten Produkten.
Und viel zu viele Regeln bei uns.
Genau,
also viel zu viele Bürokratie. Auflagen und so. Und
genau,
das ist in den USA sehr viel leichter, ne?
Genau.
Für Unternehmensgründung.
Und das schlägt ja dann in die Kerbe von, ja, vielleicht wandern die dann eben nach Amerika aus, weil es da einfacher ist, weil man da weniger Steuern zahlt, ist erstmal attraktiver, als jetzt in Deutschland das zu machen. Und das klingt ja wie ein ähnlicher Frust, der sich da in Deutschland dann vielleicht bald aufbaut. Ne, dass man sagt, hey, wir haben keine Firmen mehr, die gehen alle woanders hin, es wird alles woanders gefertigt, was wir hier verbrauchen und konsumieren. Das scheint so, als wäre das was, worüber wir uns vielleicht auch irgendwann mal richtig aufregen und einer Partei dann zugesprochen sind, die sagt, ich hole das alles wieder zurück. Und entsprechende Parteien gibt es ja auch.
Natürlich. Also damit müssen wir auf jeden Fall rechnen. Und es kommt aber noch ein zweiter Faktor hinzu. Das ist das, was man in den USA so den Kulturkampf nennt.
Mhm.
Ne? Also ich war immer wieder mal bei so Donald Trump-Wahlveranstaltungen.
Also spannend, das stelle ich mir richtig spannend vor.
Ja, das große Kino.
Ja.
Das ist echt groß. Weißt du, das ist wie so eine Mischung aus Rockkonzert und Boxkampf. Viel zu laut und tausende von Leuten in der Halle, und dann gibt es Einheizer und Vorgruppen und so. Ne? Da kommt erst ein Gouverneur, der redet, und am Ende, wenn man Glück hat, kommt John Junior, also der Sohn, sein ältester Sohn, und der ist wirklich gut als Demagoge. Ja? Und heizt dann nochmal ein. Und dann kommt Donald Trump auf die Bühne, und dann spielen sie richtig laut Proud to be an American, während er 3 Minuten über die Bühne kommt. Also großes Ding. Aber vorher kann man immer ganz lange mit den Leuten reden, und die sind auch total nett, ne? Die haben dann so eine rote Kappe auf, die Leute stehen draußen vor der Halle, weil die werden ja alle überprüft, Taschen durchsucht und so. Und
jetzt hat oder auch schon vor dem Anschlag?
Schon immer.
Okay.
Ja, klar. Das ist ein Riesensicherheitsding, ne? Da muss man schon machen. Würde ja bei uns auch gemacht. Also, dann stehen da 5.000 oder 10.000, je nachdem, vor der Halle, und dann kannst du lange mit denen reden, und dann erzählen sie dir halt, woher sie kommen und dass sie 300 Kilometer gefahren sind, um ihn einmal zu sehen und ihm nahe zu sein. Und dann haben sie diese rote Kappe auf, steht drauf Make America Great Again, ne? MAGA. Und wirklich emotional, ja, manchmal Tränen in den Augen, weil sie jetzt ihm so nah sind. Und wenn man die dann fragt, warum, dann sagen die, weißt, zwei Sachen. Die sagen immer, das eine ist, das ist der Mann, der uns nicht belügt, der seine Versprechen hält. Und die anderen versprechen uns immer irgendwas, und dann sind sie weg, dann tauchen sie ab. Aber er nicht. Und das andere ist, was die immer sagen, ist, das ist der Mann, der uns unsere Ehre zurückgibt und schon zurückgegeben hat. Das ist der Mann, der sich vor uns stellt. Und dann frage ich die immer und sag mal, was meinst du mit Ehre? Naja, sagen die, wir sind konservative Menschen, wir glauben an die Traditionen Amerikas, wir glauben an das, was Amerika groß gemacht hat, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, dass man sich um seine Nachbarn kümmert, aber dass der Staat keine Rolle dabei spielen soll. Wir glauben daran, dass die Religion wichtig ist und dass die Religion das Leben bestimmen soll. Wir glauben an den Schutz des ungeborenen Lebens, und wir glauben daran, dass jeder das Recht auf eine Waffe hat. Wir glauben an diese Nation und dass sie eine besondere Rolle in der Welt hat und so weiter. Und die sagen, weil wir das glauben und weil uns das so wichtig ist, beschimpfen uns die in den Städten, die in den Medien, die Politik, die Wirtschaft, die nennen uns Hillbillies, die nennen uns Hinterwäldler, weil wir an das glauben, was eigentlich das wahre Amerika ist. Und die glauben daran, dass der Staat stärker sein muss, dass der Staat umverteilen soll, damit es mehr Gerechtigkeit gibt. Nein, Gerechtigkeit ist nicht, wenn der Staat mir das Geld wegnimmt, das ich hart erarbeite, und es denen gibt, die nicht arbeiten. Gerecht ist, wenn ich meinen Verpflichtungen nachkomme und meinem Nachbarn helfe, aber jeder für sich arbeitet und jeder für sich sorgt. Das ist gerecht. So, all diese Dinge. Und sie sagen, ich glaube daran, dass es zwei Geschlechter gibt. Das hat Gott der Herr so gewollt. Und bei der Geburt bekommen wir ein Geschlecht zugewiesen und das ist dann auch für den Rest des Lebens so. Und die behaupten, es gäbe ganz viele. Und wenn ich sage, nein, dann nennen Sie, das ist nicht so, dann nennen Sie mich einen Rassisten. Und Donald Trump, das ist der Einzige, der uns schützt. Der stellt sich vor uns, der sagt, ihr seid die wahren Amerikaner. Ihr seid die wahre Elite dieses Landes. Nicht die, die sich selber Elite nennen. Und das ist der Sumpf in Washington und in den großen Städten, den ich austrockne und ich schütze euch. So. Und das, was man jetzt so, dieser Begriff des Woken, das haben ja die Republikaner irgendwie gut durchgesetzt, dass das aus einem sehr positiven Begriff des Bewusstseins für Gerechtigkeit und Schutz von Minderheiten und so, ist daraus ja ein negativer Begriff der Gängelung von Andersdenkenden geworden.
Ja.
Und Donald Trump sagt, ich bin derjenige, der schützt euch, schützt, wenn ihr die Wahrheit sagt. Ihr dürft euch nicht politisch korrekt verhalten und die Dinge in deren Weise aussprechen. Nein, nennt die Dinge beim Namen. Und ein illegaler Einwanderer ist ein illegaler Einwanderer, nicht ein Mensch, ein undokumentierter Mensch. Nein, er ist illegal. So, und dann aber geht das auch noch bis in die Beschimpfungen und in rassistische Dinge hinein, ja? Und das ist, wenn er das auf der Bühne macht, dann ist das wie so ein Ventil, das die Leute befreit von dem, was sie sagen, ich darf nicht mehr in meinem eigenen Land denken und sagen, was ich will. Die in den Medien, und ich habe Freunde, Republikaner, ja, die sagen, wann hast du denn das letzte Mal in den Medien etwas über uns gesehen? Etwas Objektives über uns. Wann hast du das letzte Mal was über unsere Probleme hier auf dem Land? Und wenn ich sage Land, dann meine ich nicht Landwirtschaft und so ein 300-Seelendorf, sondern die ganzen 100.000 Einwohnerstädte, die die Fabriken verloren haben und so weiter. Und wir werden, und es gilt aber nur noch das, was in den Großstädten gedacht wird. Es gilt nur noch das, was in den Universitäten gedacht wird und nicht uns. Und Donald Trump ist derjenige, der uns schützt. So. Und das ist natürlich ein ganz tief sitzender Konflikt in der amerikanischen Gesellschaft. Was ist das wahre Amerika? Das neue, moderne, urbane? Oder das, wie Amerika über 300, 400 Jahre sich entwickelt hat, die Werte, die da eine Rolle spielen, die, von denen die Menschen sagen, das ist das, was Amerika zum größten, wichtigsten, mächtigsten und reichsten Land der Erde gemacht hat. Und zur ersten Demokratie.
So. Meinst du, die stecken in so einer Identitätskrise?
Absolut.
Wer sind wir eigentlich? Wer wollen wir sein?
Ja, wer wollen wir sein? Was sind die wahren Amerikaner? Wer sind die? Und was ist das wahre Amerika? Darum geht es in diesem Konflikt. Und Donald Trump hat sich da klar positioniert und eine Kamala Harris übrigens auch. Und der schlimmste Satz, der je gefallen ist in dieser ganzen Auseinandersetzung, war der von Hillary Clinton 2016 im Wahlkampf. Als sie mal gesagt hat, die Anhänger von Donald Trump are a basket of deplorables, ein Haufen bedauernswerter Leute. Das haben sie ihr nie vergessen. Das haben sie ihr nie verziehen.
Wie könnte man?
So, und jetzt, dann gibt es einen Satz von Barack Obama, den finde ich wahnsinnig überzeugend. Der heißt, Donald Trump ist nicht die Ursache unserer Probleme. Donald Trump ist das Symptom. Ja, also auch wenn Donald Trump heute weg ist, wenn er morgen tot ist, sind die Probleme, die dieser Grundkonflikt in der amerikanischen Gesellschaft ist damit nicht weg. Wofür steht dieses Land? Wer schützt die Mittelschicht? Ja, all diese Dinge. Das geht eben in diese Kulturfragen hinein, aber es geht eben auch darum, dass der Abstand zwischen Arm und Reich immer größer wird, dass man auf dem Land nicht mehr wohlhabend werden kann, sich nicht mehr was aufbauen kann, weil die Bedingungen nicht mehr sind und so weiter. Das geht nicht weg. Und das darfst du gern übertragen auf uns, weil du es eben danach gefragt hast. Ich glaube, dass man mit Fug und Recht sagen kann, die AfD als Phänomen bei uns ist nicht die Ursache unserer Probleme. Die AfD ist das Symptom. Ja, wir haben die gleichen Probleme. Wir haben die, die wirtschaftlichen Probleme, eine Mittelschicht, die sich immer weiter bedroht fühlt.
Ja, die sich immer weiter auch entfernt von den Eliten, ne, die ganz oben stehen.
Und die aber gleichzeitig so viele Menschen, die das Gefühl haben, sie dürfen nicht mehr denken und sagen, was sie wollen. Also gerade, wir haben ja jetzt gerade erlebt, diese Auseinandersetzung, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit Dieter Hallervorden, der nochmal im Fernsehen aufgetreten ist.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Und, ja, und in einer Show 75 Jahre ARD. Und da hat er einen alten Sketch nochmal nachgespielt und hat dann das Z-Wort und das N-Wort benutzt.
Ah, doch, ja.
Ja, das gibt gerade eine große Auseinandersetzung. Und dann, dass man sagt, ja, man muss doch die Dinge beim Namen nennen dürfen. Und natürlich will keiner Rassist sein, aber man muss doch sagen können, was man denkt. Und man darf doch dafür nicht beschimpft werden und ausgegrenzt werden. Das ist das gleiche Gefühl, das Menschen hier haben bei uns. Und, und dass das Land nichts mehr zählt und dass nur noch das, was in den Städten gedacht wird. Politik wird gemacht in Berlin-Mitte. Und so sieht man das auch dann hinterher in den Wahlergebnissen. Und wir sind da vielleicht 5 Jahre zurück, aber im Prinzip sind wir an der gleichen Stelle.
Ja, nicht nur mit den, man sagt ja immer so, alles, was in Amerika passiert oder on vogue ist, das schwappt irgendwann ein paar Jahre später auch zu uns rüber. Vielleicht ist es bei der Politik genau das Gleiche. Drum, auch wenn immer viele nach so einem früher ein NPD-Verbot, jetzt ist es ein AfD-Verbot, was oft diskutiert wird. Und ich denke mir immer jedes Mal, naja, aber Leute, die Partei wählen, die könnt ihr ja nicht verbieten. So, das Problem geht dadurch ja nicht weg, sodass so viele unzufrieden sind. Also warum, ja, es ist schön, dass wir das diskutieren und da Petitionen machen, wo tausende Menschen unterschreiben, aber das setzt ja nicht an der Wurzel an. So, warum wählen denn so viele die? Was sind denn die Probleme?
Und dann schau mal, wer die AfD wählt bei uns.
Hey, ganz kurze Unterbrechung nur. Du weißt ja, mein Ziel ist es, das Hörerlebnis von Inspirieren Anders ständig besser zu machen und gleichzeitig den Podcast kostenlos und für alle verfügbar zu halten. Und dafür brauche ich jetzt deine Hilfe. Ich brauche nämlich deine Meinung. Jetzt zählt's also. Unter dieser Folge in der Beschreibung findest du einen Link zu einer Umfrage. Dauert nur ein paar Minuten und hilft mir und dem Podcast enorm weiter zu verstehen, was ihr wollt. Das ist deine Chance, ja, den Podcast aktiv mitzugestalten. Und gleichzeitig mir natürlich ein riesen Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Also, geh in die Folgenbeschreibung, da ist der Link ganz oben. Klick drauf, nimm an der Umfrage teil und ich danke dir von ganzem Herzen. Und jetzt zurück zur Folge.
Das ist ja nicht der rechte Rand der CDU. Also wenn du dir die Wählerwanderungen anschaust, dann kommt der größte Teil der AfD-Wähler von der SPD. Mhm. Das heißt, wir haben hier das gleiche Phänomen wie auch in den USA. Donald Trump wird von der arbeitenden Mittelschicht gewählt. Die AfD wird in Deutschland von der arbeitenden Mittelschicht gewählt. Gewerkschafter, ganz, ganz viele Gewerkschafter wählen AfD, weil sie die SPD nicht mehr als die Partei der arbeitenden Bevölkerung empfinden, sondern als die Partei der Transferleistungsempfänger, die sich kümmert um Minderheiten, die sich kümmert um vermeintlich unterrepräsentierte Gruppen, aber sich nicht mehr kümmert und auch nicht schert um die wirklichen Sorgen der arbeitenden Bevölkerung, die das alles bezahlt.
Den Kern der Gesellschaft.
Den Kern. Und zwar wirklich den Kern, diese Mittelschicht. Und wenn die dann sagen, ja, die wollen wir ja auch ein bisschen entlasten und so, dann nimmt das inzwischen keiner mehr ernst, weil alles wird teurer und es bezahlen diejenigen, die arbeiten. Das ist das gleiche Gefühl wie die Donald Trump-Wähler. Und insofern sind wir auf dem gleichen Weg und wir haben auch dieses Thema der Political Correctness, Gendern, bei uns ist es dann halt Gendern.
Gendersternchen.
all diese Dinge, ja, und wen du wie benennen darfst und so. Das sind die gleichen Phänomene und die führen zu dem gleichen Effekt. Und die Wahlergebnisse, die wir sehen, ich sehe die sehr, sehr parallel zu den Wahlergebnissen in den USA.
Ja.
Und jetzt könnten wir eigentlich davon lernen.
Könnten wir?
Wir könnten, ja, absolut. Wir könnten davon lernen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen sind. ob wir daraus lernen. Es wurde ja versprochen, dass es einen Politikwechsel geben wird, dass man sich in der Politik um gerade die Belange der arbeitenden Menschen kümmert, dass es Entbürokratisierung gibt.
Meinst du wirklich, da wird sich was ändern? Ich meine, jetzt ist noch keine neue Regierung da und wir wissen ja jetzt schon, dass ein extrem großer Teil von dem, was uns vor der Wahl versprochen wurde, von der Partei, die jetzt am Ende auch gewählt wurde, einfach umgeworfen wurde.
Das ist
einfach
so.
Nicht gemacht, einfach angelogen. Brutal, naja, wie es ist.
Den Effekt sehen wir ja in den neuen Umfragen.
Ja.
Die AfD ungefähr auf der Höhe der CDU sehen.
Ja.
Und das ist ein ganz
niemanden verwundert.
Ja, das verwundert niemanden mehr. So, insofern haben die jetzt noch ein paar Tage eine Chance, in ihren Koalitionsverhandlungen das Ganze zu drehen. Meine Befürchtung ist, dass wenn sie das nicht tun, wir dann spätestens 2029, wenn wir dann wieder wählen, dass wir dann ein ganz, ganz anderes Wahlergebnis bekommen.
Ja.
Und das heißt, wir laufen in das gleiche Thema hinein wie die Amerikaner mit einem Donald Trump, der nicht die Ursache der Probleme ist, sondern das Symptom. Die Menschen wählen ihn, weil sie den anderen nicht mehr vertrauen. Und so, das ist aber die große Aufgabe, die die Sozialdemokratie bei uns hat, die anderen auch, aber vor allen Dingen die Sozialdemokratie als traditionelle Partei der Arbeiter und der arbeitenden Bevölkerung, dass sie sich daran wieder erinnert und dass sie ihre eigene Identität darin wiederfindet. Das wird die große Aufgabe sein, sonst geht sie unter.
Ja, was glaubst du denn, was könnten wir noch aus Amerika lernen? Gerade wenn man auch um den Klassenkampf spricht, ist ja nicht nur, dass die Wählende oder die Mittelschicht sich nichts mehr leisten kann, weil alles teurer wird. Das ist ja hier genau das Gleiche. Sondern auch dieses Unwohlsein, Meinungsfreiheit und Co. Was können wir da von Amerika vielleicht lernen, um das zu verhindern?
Naja, ich glaube, wir brauchen wieder eine Phase größerer Toleranz. Und Toleranz ist eben, das ist ja bei uns uminterpretiert worden. Also du bist dann tolerant, wenn du Dinge nicht sagst, wenn du dich an politisch korrekte Sprechweise und so weiter hältst. Aber damit verliert man den Zugang. Es geht ja nicht darum, rassistisch zu sein oder so, das auf gar keinen Fall. Aber es geht darum, dass Menschen ihr eigenes Leben, ihre eigene Vorstellung, ihre eigenen Werte leben dürfen, leben können und auch darüber sprechen dürfen und können. Das geht ja auch bei uns in so Dinge, nehmen wir das Thema Abtreibung. Ich bin da persönlich, bin ich fest davon überzeugt, dass das zu den wichtigen Rechten gehört, eine Schwangerschaft abbrechen zu dürfen, wenn man in einer Notlage ist, auf jeden Fall. Aber jetzt, wenn das jemand laut sagt, dann bist du gleich zum Außenseiter. Wenn jemand sagt, Abtreibung muss verboten bleiben oder noch strikter behandelt werden. Ich würde das niemals teilen, aber das Recht muss jemand haben, das zu sagen, ohne deswegen ausgegrenzt zu werden. Jemand muss auch bei uns das Recht haben, zu sagen, die Religion müsste einen sehr viel wichtigeren Teil in unserem Leben spielen. Das Recht muss jemand haben, auch wenn ich das niemals teilen würde. Und es muss jemand das Recht haben zu sagen, ich möchte, dass wir eine Politik machen, in der unser Land wieder im Mittelpunkt des Interesses steht und dass unsere Interessen vertreten werden im Inland und im Ausland und nicht die Interessen anderer. Das muss man sagen können und dürfen, ohne dass man dafür verunglimpft wird. Ohne dass man dafür zum Außenseiter wird. Und nur wenn wir das können, nur wenn wir darüber diskutieren und in einen wirklichen Diskurs gehen, kommen wir wieder zu einer gemeinsamen Gesellschaft.
Ja, ich stimme generell mit dir überein, dass wir mittlerweile in einer Gesellschaft leben, wo es sehr viel Schwarz-Weiß gibt. Ja, sehr viel dieses, entweder du bist schwarz und wenn du nicht schwarz bist, dann bist du automatisch weiß. Also ja, bist du A, wenn du nicht A bist, bist du B. Wenn du nicht B bist du A. Und das ist ja was nicht stimmt, weil so viele sind ja irgendwo in diesem Graubereich. Irgendwo finden von A ein bisschen was gut, von B ein bisschen was gut.
So ist es.
Ein paar linke Sachen finde ich eigentlich ganz cool, die Denkweise, aber ich finde auch ein paar rechte Sachen eigentlich nicht schlecht. So dieses, was immer schlecht ist, sind diese Extremen. So, niemand will rechtsextrem, niemand will linksextrem, aber es gibt rechte Gedanken, die gut sind, genauso wie es linke Gedanken gibt, die gut sind. Und das ist halt die Kunst, irgendwie das für alle Richtige und Mögliche irgendwie da zu finden, ne?
Ja, aber die Wut entsteht natürlich in dem Moment, in dem du das Gefühl hast, dass du das nicht mehr sagen darfst.
Genau.
Und dass du in den Medien nicht mehr vertreten bist. Wenn du, ich habe ja viele, viele Jahre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, fast 40 Jahre. Und wir sind da auch in die Kritik geraten, genau deshalb, weil man uns vorwirft, wir würden nur links alternative Meinungen zulassen. Wir würden entsprechend auswählen und regierungstreu sein, was nicht stimmt. Aber dass es da einen Bias gibt und gegeben hat vor allen Dingen, ist gar keine Frage. Und das hat die Leute verärgert.
Meinst du denn dieses Thema, wenn wir mal kurz bei Meinungsfreiheit bleiben, das ist ja sofort, nachdem er gewählt wurde und Amtsantritt gewesen war, ein Riesenthema dort gewesen. So, er hat die Meinungsfreiheit gerechnet. Ne? Mark Zuckerberg und Co. X sind sofort auf den Zug mit aufgesprungen und haben gesagt, endlich können wir uns die Fesseln losreißen, die uns die Demokraten quasi auferlegt haben und indoktriniert haben, und endlich sind wir wieder für Meinungsfreiheit. Ist er das? Also hat er die Meinungsfreiheit quasi gerettet?
Hier ist ganz wichtig, und das ist bei dieser Meinungsfreiheitsrede von J.D. Vance in München.
Ja, zum Beispiel Sicherheitskonferenz, ne? Gutes Beispiel.
Ja, genau. Da ist kaum darüber gesprochen worden bei uns, dass der Begriff der Meinungsfreiheit in den USA ein anderer ist als bei uns. Also wir haben ja, was hier immer verlangt wird, ist Fact-Checking beispielsweise. Dass man sagt, Meinungsfreiheit muss auf jeden Fall da sein, aber sie muss ihre Grenzen haben. Und in dem Moment, in dem ich jemanden beschimpfe und so weiter. Das heißt, der große Vorwurf gegen Elon Musk und dann auch gegen Mark Zuckerberg für das Abschaffen von Fact-Checkern und so weiter, war ja hier, damit wird Meinungsfreiheit eingeschränkt. Weil hier verunglimpft wird oder weil vor allen Dingen Fake News verbreitet werden. Die Amerikaner haben eine völlig andere Vorstellung davon. Für die ist alles erlaubt. Das ist das Entscheidende. Solange du nicht jemand anderen beleidigst, persönlich beleidigst, aber die Grenzen sind sehr viel, viel, viel weiter. Und das heißt, was die Amerikaner, wenn die sagen, wenn ihr Fact-Checking macht und dann von uns verlangt, dass Meta aus Instagram und aus Facebook bestimmte Posts entfernt, dann ist das im amerikanischen Verständnis eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Auch wenn es der letzte Unsinn ist, was da steht. Aber es gibt kein Gesetz, das es Menschen verbietet, dumm zu sein. Es gibt kein Gesetz, das es Menschen verbietet, den letzten Unsinn zu verbreiten. Ja? So, das ist den Amerikanern heilig. Und das war wahrscheinlich gut orchestriert genau an dem Wochenende, an dem J.D. Vance diese Rede in München gehalten hat. Und gesagt habt, ich bin sowas von besorgt, dass ihr in Europa eines der wichtigsten Rechte mit Füßen tretet, nämlich das Recht auf Meinungsfreiheit, und dass ihr eure demokratischen Werte damit verliert, das macht mich besorgt. Genau an dem Wochenende hat 60 Minutes, das ist so ein Politmagazin bei CBS in den USA, haben die einen Filmbericht gehabt aus Deutschland. Wie in Deutschland dafür gesorgt wird, dass wenn Menschen im Internet beleidigt werden, die Staatsanwaltschaft dafür sorgt, dass die verfolgt werden können. So wie Robert Habeck, der ja auch jemanden angezeigt hat, weil er ihn Schwachkopf genannt hat. Und dann gab es eine Hausdurchsuchung bei dem Mann, der das gemacht hat. Mhm. Und das war einer der Fälle, die dort gezeigt wurden. Und die hatten dann da Staatsanwälte und die zeigten dann, wie Polizisten in Riot-Uniform in Häuser eindringen in Deutschland, weil jemand im Internet eine Fake News verbreitet hat und jemand anderen beleidigt hat. Und das hat für wahnsinniges Aufsehen gesorgt in den USA. dieser Film. Das waren 8 Minuten, 9 Minuten. Und dass man gesagt hat, das ist ja, da kommt der Nationalsozialismus zurück in Deutschland. Mhm. Das ist das Ende der Freiheit. Bei uns wurde darüber geschrieben, dass es diesen Film gab. Aber niemand hat verstanden, wie sehr das die Amerikaner aufgewühlt hat. Und wir haben, bei uns hieß es, ja, genau, der verbreitet einer Unsinn im Internet, den muss man stoppen. Mhm. Und das für Amerikaner undenkbar. Und diese kulturellen Unterschiede muss man auch immer im Kopf behalten, wenn man über den anderen spricht und wenn man die Dinge bewertet. Ich meine, diese Rede von J.D. Vance, die war, hatte damit relativ wenig zu tun, sondern das war eine Rede, um X zu schützen, um Meta zu schützen in Deutschland,
ja,
vor, ganz klar. Vor den europäischen Gesetzen und so weiter. Ne?
Ganz klar.
Da geht es um viel Geld. Aber sie hat eben, Geld. Ja, aber sie hat eben im Bewusstsein und im der Amerikaner und im Verständnis der Amerikaner eine ganz, ganz andere Bedeutung als für uns.
Ja, ja, das ist ja auch was Spannendes. Ich meine, ich habe auch eine Zeit lang im Ausland gelebt und bin dann da, in Brasilien war das
ja.
damals.
Ah ja.
Und bin dann da auch zurückgekommen und dachte mir so, wow, es ist wirklich, mit welcher Selbstverständlichkeit wir in Deutschland rangehen an manche Themen und sagen, ja, warum machen die Brasilianer das denn nicht so wie wir? Das ist doch, ist genau. doch der viel bessere Weg. Haben wir doch gezeigt, geht doch viel einfacher. So, dieses Mindset zu haben, diese Öffnung des Geistes zu haben, dass man sagt, nee, die machen das aus einem bestimmten Grund, weil geschichtlich oder weil das oder weil es da halt immer warm ist, so einfache Gründe, und das geht da nicht. Andere Mentalität. So, ja. Funktioniert nicht. Kannst du nicht einfach machen.
Ja, und Geschichte ist etwas, was man sehr leicht aus dem Blick verliert.
Ja.
Aber jedes Land, jede Nation, jede Gesellschaft hat ihre Geschichte. Und sie ist geworden. Sie ist nicht geschaffen, so wie sie ist, sondern geworden, so wie sie ist. Und wir haben damit ein Problem in Deutschland. Ich habe das auch bekommen, habe das noch lange mitbekommen, auch in der Frage, wie machen wir Nachrichten? Wie machen wir journalistische Informationen? Ist die Frage, wenn heute etwas passiert, ist es natürlich wichtig, dass man objektiv und sachlich darüber berichtet, was heute passiert ist. Aber die Frage, wie es dahin gekommen ist, ist ja auch wichtig. Und gerade in einer neuen, jüngeren Generation von Journalistinnen und Journalisten spielt das keine so große Rolle mehr. Die sagen, was interessiert mich das? Ich habe immer, auch in der Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen, immer wieder gesagt, wisst ihr, wir berichten jetzt über den Bürgerkrieg in Syrien. Und natürlich macht ihr das gut und natürlich berichtet ihr sachlich richtig. Aber den Bürgerkrieg in Syrien kann man nur verstehen, wenn man weiß, was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist. Und die Verbindung zwischen dem Ersten Weltkrieg und der Neuordnung der Welt nach dem Ersten Weltkrieg, in den alten Kolonialgebieten Grenzen neu gezogen wurden und auch dort Grenzen so gezogen wurden, dass Ethnien mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite der Grenze wohnten. Wenn man das nicht weiß und wenn man das nicht berücksichtigt, versteht man nicht, warum Menschen aufeinander schießen. Ja, der ganze Jugoslawienkrieg ist ja nun lange her, das sind jetzt 20 Jahre, ist es vorbei. Oder noch länger. Aber auch das nicht zu verstehen ohne die Neuordnung der Welt nach dem Ersten Weltkrieg.
Und das macht natürlich dann auch, das rückt das Bild wieder ein bisschen mehr in richtig, wenn man sagt, okay, die Amerikaner waren schon immer ein freiheitsliebendes Volk.
Ja.
Ne? Und wenn jetzt so lange eine Partei an der Macht war, die immer mehr Freiheiten eingeschränkt hat oder die Leute zumindest das Gefühl haben, dass ihre Freiheiten eingeschränkt wurden im Sinne von, ich darf nichts mehr sagen, wenn ich was sage, ja. wovon ich überzeugt bin, dass ich glaube, was vor 10 Jahren noch in Ordnung war, bin ich auf einmal ein Nazi oder ein Rassist oder ja. was auch immer, dass die sich dann irgendwann radikal dafür umentscheiden, weil es halt aus ihrem tiefsten inneren Überzeugungen ja. kommt, dass du auch nicht über eine Generation einfach verlierst.
So, das ist der eine Teil. Da sind wir in diesem Kulturkampf.
Ja.
Und dann können wir den Bogen wieder zum Anfang ziehen, nämlich zu den ökonomischen Verhältnissen. Das Land, die USA waren auch immer das Land, wo du es schaffen konntest,
Vom Tellerwäscher zum Millionär.
Ja, das ist dieser Mythos.
Ja.
Ja, aber im Prinzip konntest du durch Fleiß und durch Intelligenz und Disziplin konntest du alles werden. Und du konntest vielleicht nicht reich werden, manche sind es geworden, aber du konntest ein gutes Auskommen erwirtschaften. Du konntest dich darauf verlassen, dass es der nächsten Generation besser geht als der davor. Dass es immer weitergeht. Und das existiert nicht mehr. Dieser Mythos ist genauso verloren gegangen. Und das schafft genauso diese Unzufriedenheit. Die Menschen, die vor 30 Jahren ein Durchschnittseinkommen hatten, haben heute 20% weniger. Die arbeiten alle. Die arbeiten alle, ja klar. Aber du hast vorher in der Fabrik gearbeitet, im produzierenden Gewerbe. Jetzt bist du in der Dienstleistung. Das ist immer weniger. Wir sind auf dem gleichen Weg. Mhm. Die Zahl der Menschen müsste es mal überprüfen, aber die Zahl habe ich jetzt nur gerade mal gelesen, ohne sie zu überprüft zu haben. Wir haben inzwischen, glaube ich, ungefähr 75% der arbeitenden Bevölkerung im Dienstleistungsbereich. Das war mal 50. Ne? Das war mal noch niedriger. Und in den USA ist man jetzt bei 85 oder so.
Wow.
Wir sind auf demselben Weg. Und Dienstleistung oder die Basis für breiten Wohlstand war immer das produzierende Gewerbe. Auch bei uns. Du hast, wenn du bei Mercedes am Band gearbeitet hast, hast du ein verlässliches, ordentliches Einkommen.
Klar, Industriestandort Deutschland, ne?
Ja. Wenn aber die Zahl der Autos immer weniger wird, die hier produziert wird, wenn die Produktion ins Ausland verlagert wird, wenn mittelständische Unternehmen sagen, ich habe meine Fabrik in Tuttlingen und die mache ich zu und ich gehe dafür nach Pennsylvania, dann führt uns das auf denselben Weg.
Ja.
Und diese Angst davor, die einigermaßen sicher geglaubte Existenz in der Mittelschicht zu verlieren und den eigenen Wohlstand, den man erarbeitet hat, nicht mehr zu haben, das ist ein wahnsinnig wichtiger und starker Faktor, eine wahnsinnig starke Triebfeder.
Ja.
Also Angst, das sind die großen Triebfedern in der Politik. Angst. Und Donald Trump ist der Meister im Angstmanagement. Aber Angst und Identität. Nicht mehr zu wissen, wer ich bin und eine Politik zu sehen, die sich nicht mehr um das kümmert, was ich glaube, wer ich bin.
Ja, die von Eliten für Eliten gemacht wird quasi.
So, und die anderen außen vor lässt. Und so etwas wie eine werteorientierte Außenpolitik, das ist sicherlich was ganz Schönes, ist aber auf der anderen Seite etwas, was eher beängstigt. Weil man sagt, wo bleiben denn wir?
Mhm.
Wo ist da unser Interesse? Wer kümmert sich darum? Ist es wichtiger, dass irgendwo auf der Welt, es ist sicher wichtig, dass irgendwo auf der Welt für Menschenrechte gekämpft wird. Aber es ist eben auch wichtig, dass für das Leben und Überleben der Menschen im eigenen Land gekämpft wird. Auch tief in der eigenen Seele. Das Gefühl, Politik kümmert sich nicht mehr um mich, sondern Politik kümmert sich um alle anderen, nur nicht um mich.
Ja, das ist ja auch einer der Schlachtrufe oder öfter mal, was man auf so Demos gehört hat mit diesem, wir schicken, was weiß ich, wie viele hunderte Milliarden in die Ukraine, aber ich kann mir daheim nichts mehr zu essen kaufen. So toll.
Ja, das ist, auch da muss man natürlich immer abwägen und das hatte natürlich, aber so empfinden viele Menschen, gar keine Frage, so empfinden sie. Und natürlich geht unsere Verantwortung auch als Land auch über das hinaus, über unser eigenes Land hinaus. Aber man darf die eigenen Menschen nicht hinten anstellen. Oder wenn man es tut, dann muss man damit rechnen, dass man am Ende auch nicht wieder gewählt wird.
Man darf sie zumindest nicht vergessen, ne?
Nee.
Arthur Landwehr, meine Damen und Herren. Arthur, das war ein kurzer, knackiger Einblick in die Seele der Amerikaner, würde ich sagen. Es hat mir etwas mehr die Augen geöffnet, warum wählen so viele ihn? Und
auch das so wäre schön, wenn das gelungen wäre, wäre es ja schön.
Ja, und auch so ein bisschen die Verbindung zu uns oder die Brücke zu uns nach Deutschland geschlagen. So dieses, ja, ähnliche Sachen sehen wir hier auch schon. Also ähnliche Dinge sind auch schon in Gange. Und je nachdem, wie wir uns die nächsten 4 Jahre aufstellen, wie wir uns verhalten, was die Regierung anzettelt, aber auch was wir selber machen, ja, Akzeptanz kann jeder selber machen.
Ja.
Ja, mit Leuten sprechen und nicht, wenn sie sagen, naja, ich habe bei der letzten habe ich mal blau gewählt, zu sagen, ja, dann rede ich jetzt nicht mehr mit dir, Idiot.
Nee, genau das Gegenteil. Also lieber fragen, warum.
Ja, warum, lieber, wieso, weshalb?
Ja, lieber fragen, was auf der Seele brennt. Und dann schauen, ob man da daran arbeiten kann. Das ist immer das Bessere. Es ist wie in der Medizin. Wenn es ein Symptom gibt, dann hat es immer eine Ursache.
Ja.
Und wenn ich weiße Salbe auf das Symptom schmiere, dann unterdrücke ich vielleicht die Ursache, aber die sucht sich immer einen anderen Weg.
Kommt irgendwo anders raus.
Sie kommt woanders raus und dann ist es immer besser, man weiß, man kennt das Leiden. Ist ja immer besser.
Arthur, sag den Leuten nochmal, wo können sie dich und alles, was man von dir so hört und lesen kann, finden?
Also ich habe eine Webseite, die heißt arthurlandwehr.de, also zwischen Arthur und Landwehr kein Punkt, sondern alles zusammen. Da sieht man zum Beispiel auch, wo ich Vorträge halte oder in Diskussionsrunden bin. Darüber hinaus gibt es ein Buch, das ist jetzt 1 Jahr alt, aber in den allermeisten Teilen noch absolut aktuell, weil es sich gerade mit dieser amerikanischen Seele auseinandersetzt. Das Buch heißt »Die zerrissenen Staaten von Amerika«. Gibt's überall da, wo es Bücher gibt. Aber da beschreibe ich eben aus der eigenen Erfahrung, aus den mehr als 10 Jahren, die ich ja in den USA als Korrespondent gearbeitet und gelebt habe insgesamt, aus diesen Erfahrungen und den Kennen der Amerikaner, was dieses Land ausmacht und was viele auch der Mythen für eine Rolle spielen. Also Cowboys spielen da eine große Rolle. Dieser Mythos vom Wilden Westen, das wirkt bis heute.
Mhm.
Aber auch zum Beispiel über die Krise des Liberalismus. Also diese Dinge analysiere ich da ein ganzes Stück. Und die es gelesen haben, von denen habe ich in der Regel gutes Feedback bekommen. Aber ich glaube, man kann ein Stück darüber lernen. Also die zerrissenen Staaten von Amerika. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere Interesse hat und es liest.
Sehr gut. Ich verlinke es auch auf jeden Fall in den Shownotes. Dann könnt ihr es auch sehr leicht einfach finden und draufklicken. Arthur, vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
Luca, dir auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mach's gut.
Ja, Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus der Folge. Ihr wisst Bescheid, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi. Hey, vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen und genauso viel Spaß gemacht wie mir. Vergiss nicht, nimm noch an der Umfrage teil in den Shownotes. Einfach auf den Link klicken, dauert keine 3 Minuten. Und du wirst Teil der Zukunft von Inspirieren Anders. Du tust mir damit einen Riesengefallen und ich bin dir unfassbar dankbar dafür.